wenn ich weiß, dass in meiner Stadt gibt es, weiß ich nicht, keine Zahnärztinnen mehr, ja, dann weiß ich, dass ich ein Problem habe und wir alle ein Problem haben, weil dann können wir nicht mehr irgendwie zum Zahnarzt gehen. Wenn es keine Psychotherapie-Kassenplätze gibt, regt das die wenigsten Leute auf, weil alle glauben, es hat nichts mit ihnen zu tun. Und das stimmt nicht, das hat mit uns allen zu tun. Ja, wir sind alle davon betroffen.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Ich möchte dir, weil ich dich tatsächlich nicht mehr gesehen habe seit dort, und ich habe dir, glaube ich, schon, ich weiß nicht, was für eine lange Nachricht geschrieben, mit ganz viel so Danke, und habe mir überlegt, es ist etwas, was ich gerne möchte hier im Podcast auch teilen, weil es mir erstens mal so viel Kraft geschenkt hat, weil ich glaube, es könnte auch ganz viel von uns, viele von unseren Hörerinnen inspirieren. Und weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das zu unserem Podcast auch gehört. Frauensolidarität. Ich bin geschieden worden. Und das war ein langer Weg gewesen. Und es hat mich sehr, sehr viel Kraft gebraucht. Einerseits emotionale Kraft, Bewältigungsarbeit. Ja, schmerzhafte emotionale Prozesse bin ich durchlaufen. Und dann aber auch Kraft wirklich. Ja, was braucht es denn alles, eben bis man dann geschieden ist? Und was mir immer wieder begegnet ist in dem ganzen Prozess, ist so auch die Stigmas, die da damit zu tun haben, und habe dann gemerkt, obwohl ich weiss, dass ich weder gescheitert bin, noch dass es irgendein Problem ist, dass ich jetzt geschieden bin, ist mir es gleich auch emotional begegnet. Dass es heisst, auch nochmal viel Trauer. Eben, wir haben es nicht geschafft. So die blöden Phrasen, wo ich mich dann in dem Moment, wo es mich so zwickt im Herz, mich schon ein bisschen aufregen darüber, dass es mich überhaupt zwickt. Und gleich finde ich es eben so wichtig, da auch vor einem Mikrofon über das zu reden. Ja, das tut weh. Mhm. Und dann hast du mir ein Fest geschenkt. Und so ganz spontan und innerhalb ein paar wenigen Tagen hast du gesagt, hey, hast du am Dienstag Zeit, und es kommen ein paar Frauen, und ich war ein bisschen überfordert gewesen, weil ich eben, mir ist nicht nur zum Feiern zumut gewesen, und du hast mir dann geschrieben, weißt du, Sarah, das hat dich so viel Kraft gekostet, komm, wir machen etwas. Und dann sind Freundinnen von mir zusammengekommen, und es hat einen Scheidungskuchen gegeben.
Ja, unter anderem mit einer Kerze für einen Mann, wie jetzt
Ja, und so ganz wie so Schokitäfel rundherum für alle anderen Möglichkeiten, die ich noch habe.
Ja, genau. Ich habe dir sogar einen Ring geschenkt. Mehrere, ja. Drei, die ja. Einfach deine sind. Mhm. Und nicht irgendeine mega Symbolik haben, höchstens von Selbstbestimmung. Mhm.
Und ein Schal als neuer Schleier.
Stimmt.
Den habe ich gerade da dabei, der ist wahnsinnig schön. Stimmt. So ganz ein farbiger Schal. Mhm. Lustigerweise haben dann schon drei Menschen kommentiert mit, das ist wieder so ein Sarah-Schal.
Ja, ist voll ein Sarah-Schal.
Danke, Mara. Es ist... Ja, es hat mein Herz gewärmt, es hat mich gestärkt, ich habe auch gebrüllt. Mhm. Es hat mich sehr, sehr berührt.
Ja, also mega gern. Ich finde das, ich habe das extrem gern gemacht, und was ich so spannend finde, ist, dass ich mir, es ist mir gar nicht bewusst gewesen, was für eine Bedeutung so etwas, so eine Handlung kann haben, und wie solidarisch dass das kann sein und empfunden werden. Es ist mir irgendwie erst bewusst worden an dem Fest dann selber, wo dann viele Frauen da gewesen sind und gesagt haben, dass das mega toll ist, wenn man das macht. Weil ich bin einfach der Meinung, dass wir unbedingt mehr Feste feiern und man sollte Lebensabschnitt zelebrieren und liebevolle so Akte etablieren in unserem Leben. Und überlege mir auch gar nicht mega viel dabei. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, auch in diesem Podcast wie so weiterzugeben, dass man das einfach machen kann. Mhm. Dass man einfach kann Frauen schreiben und sagen, eine andere Frau ist jetzt in dieser Situation und kommt doch und zelebriert das mit uns und sind solidarisch mit uns. Und ich freue mich ungemein, dass unsere Gästin heute in unserem Podcast auch sich auseinandersetzt mit Frauensolidarität und auch mit unterschiedlichen Formen von Liebe. Und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil sie aus Österreich ist. Sie hat gesagt, dass sie uns zwar verstehen würde, aber wir versuchen das jetzt trotzdem auf Hochdeutsch.
Ich habe fast alles verstanden, tatsächlich.
Ja, okay, sehr schön. Hallo Beatrice Frasel, hallo. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Wie schön, hallo. Bist du hier aus Wien.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich voll.
Ja, wir freuen uns auch und ja, wir machen ja immer ein Vorgespräch. Wir haben uns eingefunden vorher und so eine halbe Stunde gesprochen und dann haben wir gerade über dein Buch, das im April erscheinen wird, Entromantisiert euch gesprochen und da geht es ja ganz fest auch um unterschiedliche Formen von Liebe, von Zuneigung, von Stärkung und darüber möchten wir unter anderem heute mit dir sprechen, auch über dein Buch, das 2020 erschienen ist, Patriarchale Belastungsstörung. Was für ein Titel. Ich liebe dieses Buch. Ich werde da ganz viel abfeiern können. Und zuerst möchte ich dich aber fragen, ob du dich mal vorstellen möchtest selbst.
Das ist ganz schwierig nach diesem Intro. Das war sehr berührend gerade. Aber ja, ich sage danach noch was dazu. Mein Name ist Beatrice Frasel. Ich bin Autorin. Mein erstes Buch ist eben 2020 erschienen, Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche. Mein zweites Buch kommt im April 2025. Das heißt, Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe. Ich bin auch Podcasterin. Ich mache den Podcast Große Töchter. Schon eine ganze Weile jetzt. Das ist auch ein feministischer Podcast, wo ich auch immer wieder verschiedenste Frauen einlade, um über alle möglichen feministischen, gesellschaftspolitischen, ja, politischen in einem breiteren Sinne Themen zu sprechen. Ich bin auch Kolumnistin bei der Wiener Zeitung. Das sind die wichtigsten Sachen, die ich gerade so mache, ja.
Und was wolltest du dazu sagen, zu diesem Intro?
Ja, danke. Ja, ich fand das total berührend, wir haben das vorhin auch schon im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, ich auch vor kurzem eine Scheidung, also nicht selber miterlebt, aber sozusagen bei einem sehr guten Freund miterlebt habe und weiß, welche unglaubliche Kraft das bedeutet. Und was ich da irgendwie auch sehr spannend finde, ist, dass eine Scheidung ja so irgendwie als das Ende der Liebe gesehen wird. Und ich glaube, viele Menschen machen die Erfahrung, dass es eher so der Beginn der Liebe ist. Also und lernen durch eine Scheidung oder auch durch eine Trennung auch verstehen auf einer tieferen Ebene, dass es eben verschiedene Formen von Liebe gibt und eben nicht nur die romantische, die dann vielleicht geendet hat, sondern dass man dann eben aufgefangen wird von anderen Formen von Liebe. Und ich glaube, viele Menschen erfahren gerade durch so Trennungen in einem romantischen Kontext, wie sehr sie eingebunden sind und geliebt werden. Und ich finde tatsächlich, also dieses Fest organisieren, war das eine Überraschungsparty eigentlich? Oder war das abgesprochen?
Okay. Also es war so, dass Sarah hat schon dieses Bedürfnis geäußert, dass sie irgendwie das zelebrieren möchte und es war halt dann einfach extrem viel los und du hattest einfach auch nicht die Zeit und dann habe ich das einfach nicht übernommen.
Ich hatte nicht die Kraft, ich habe sehr wohl das Bewusstsein, was ich schon lange mache, ist, wenn ich durch einen schwierigen emotionalen Prozess gehe, dass ich dann jeweils, wenn ich so einen Meilenstein hinter mich gebracht habe, manchmal ein Fest feiere, manchmal auch hier dieses Herz hier um meinem Hals, dieses kleine. Das weiß ich, das habe ich mir gekauft, als mein älterer Sohn nach einer schweren Operation, nach einem Jahr Rollstuhl wieder gehen konnte. Und das war für mich auch so ein Akt, so das auch für mich sichtbar machen, weil wir leisten so viel emotionale Arbeit, wir bewältigen alle so viel Schweres, wir bewältigen Schicksalsschläge und es ist unsichtbar. Ich sage jeweils, es wäre ein Doktortitel, wenn man all die Stunden zusammenrechnen würde an Arbeit, an innerer Arbeit und dann das irgendwie in einer Form auch zu würdigen, innezuhalten. Und ich hatte das Bedürfnis, das auch zu tun mit der Scheidung. Und ich habe das auch schon gemacht nach der Trennung, habe ich Geburtstag gefeiert in einem Rahmen, wo es mir dann auch wichtig war, wirklich auch darüber zu sprechen. Danke, dass ihr alle hier wart, als mir den Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Danke an mein Netz. Und du hast das gehört von mir und ich hatte meinen älteren Sohn zu Hause, der eine Behinderung hat und ich hätte es nicht geschafft. Und das, was du gesagt hast, so dass das dann für jemanden zu tun, das ist so was Schönes.
Und das ist eben auch so ein Akt der Liebe.
Ja. Das ist Liebe pur.
Genau.
Das ist auch mein Verständnis von Liebe. Und ich hatte immer für mich das Bewusstsein, dass es verschiedene Formen gibt von Liebe. Ich bin auch so aufgewachsen in einer Wohngemeinschaft hier in Zürich. Und trotzdem sind mir dann diese Stigmas begegnet. Und das finde ich spannend. Und ich weiß noch nicht viel über dein neues Buch.
Das weiß noch niemand viel, es ist ja noch nicht erschienen.
Aber ich denke, dass du in dem auch dem ein bisschen auf die Spur gehst, oder könnte ich mir vorstellen. Magst du etwas darüber erzählen?
Ja, also es ist ein bewusst provokantes Buch auch. Deshalb heißt es auch ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe, weil es mir wirklich auch ein bisschen darum geht, die romantische Liebe von ihrem Huhn rauszustoßen oder von ihrem, wie sagt man da, von ihrem Podest zu stoßen und aufzuzeigen, wie sehr wir verschiedene Formen von Liebe zueinander hierarchisieren, wie sehr uns das schadet auch. Ja. Es ist tatsächlich aber auch ein Buch, das die Liebe feiert, aber halt in ihrer nicht romantischen Form. Ja, es ist eben ein Buch, wo es ganz stark auch um Freundschaften geht, wo es auch darum geht, was uns die romantische Liebe nimmt und der Fokus auf die romantische Liebe, diese Vereinzelung in die Zweierbeziehung und dann in die Kleinfamilie und wie sehr wir sozusagen andere Formen von Beziehung dadurch auch verlieren, ganz oft. Ja, also das klassische Beispiel ist ja, also man kennt das ja irgendwie, die Freundin, die irgendwie dann eine Beziehung hat und plötzlich meldet sie sich nicht mehr und irgendwie dann nur mehr mit ihrem Freund zusammen ist und alles wird immer gemeinsam gemacht und dann verliert man irgendwie alle anderen Beziehungen so ein bisschen aus den Augen. Und ich beschreibe quasi die romantische Liebe in meinem Buch auch so ein Stück weit als eigentlich nicht, also es wird ja immer uns so eingebläut als das Gegenteil oder das Antidot zur Einsamkeit, aber ich beschreibe es eigentlich tatsächlich als etwas, was uns einsam macht, weil es uns eben so rein vereinzelt in so kleine Beziehungsinseln und uns aus der Gemeinschaft herausreißt. Und dann geht es auch ganz stark darum, wie wichtig Freundschaften für uns sind, wie gesund sie sind, wie schädlich es ist für uns, wie sehr wir uns selber schaden, wenn wir uns nicht um sie kümmern. Es geht auch sehr viel um Sprache, um so Sachen wie, was ist eigentlich eine Beziehung, wenn wir über Beziehung sprechen? Warum meinen wir dann immer eine bestimmte Form von Beziehung? Wenn wir über Liebe sprechen, warum meinen wir immer eine bestimmte Form von Liebe? Wenn ich sage, bist du mit jemandem zusammen, warum ist dann immer ganz klar, dass es um eine romantische Beziehung geht? Warum bin ich nicht auch zusammen, wenn ich irgendwie zwei beste Freundinnen habe und zwei Schwestern, mit denen ich eine enge Beziehung habe? Warum ist eine Partnerschaft immer eine romantische Beziehung? Obwohl vielleicht die romantischen PartnerInnen, die wir haben, uns möglicherweise nur kurze Zeit begleiten und die FreundInnen ja ganz oft ein ganzes Leben oder unsere Geschwister oft ein ganzes Leben oder unsere Eltern oder wie auch immer die wichtigsten Menschen für uns sind. Also genau darum geht es in meinem Buch ganz stark. Und es ist tatsächlich so, eben so ein kritischer Blick auf die romantische Liebe, weil die so glorifiziert wird, idealisiert wird, über alles gestellt wird. Und dann geht es natürlich auch ganz stark darum, vor allem, was es mit Frauen macht, was vor allem die heterosexuelle Paarbeziehung mit Frauen macht. Und da stelle ich dann die auch bewusst provokante These auf, es wird uns wahrscheinlich deshalb so als das Ideal eingetrichtert von klein auf oder als das, was wir unbedingt brauchen zur Erfüllung, zum Lebensglück, weil das der Kontext ist, in dem wir so viel Arbeit leisten, so viel unbezahlte Arbeit leisten und so wenig zurückbekommen.
Das ist natürlich unglaublich praktisch. Also ja, Sarah schaut mich die ganze Zeit an, weil sie weiß, es ist so ein Thema, was mich total beschäftigt seit mehreren Jahren. Und ich zu jedem Satz, was du jetzt gesagt hast, noch auch sagen könnte, was ich dabei oder dazu erlebt habe.
Ja, gerne.
Und also das werde ich jetzt nicht machen.
Ich war aber schon so gespannt,
weil ich ganz viel noch von dir hören will. Aber ja, ich kann einfach so, also wir haben ja diese Scheidung gefeiert von Sarah. Ich selbst war, oder ich bin also einmal geschieden und mit aus der zweiten Ehe getrennt. So. Und ich lebe jetzt ein alternatives Beziehungsmodell mit einer Frau. Und das ist etwas, also einerseits darüber öffentlich zu sprechen, ist schon ein Thema, was ein großer Prozess war, was ja eben auch ganz viel damit zu tun hat, was du jetzt gesagt hast, diese Hierarchisierung oder dieses das richtige, gute Modell, das Modell, was sich gehört, was in einen Lebenslauf einer Frau auch passt oder und was sie dann wie auch zu einer, wie sagt man denn, nicht normalen Frau macht, quasi so, finde ich extrem spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich ganz unterschiedliche Trennungen erlebt habe. Also die erste war sehr schlimm und der Kontakt danach auch wirklich nicht schön bis heute. Und die zweite ist ganz anders. Und da geht man viel liebevoller miteinander um und auch in Bezug auf die Betreuung des Kindes. Und das hat so was Schönes und finde ich eben auch eine Form von Liebe, wie auch eine romantische Beziehung enden kann und trotzdem darin nachher sehr viel Liebevolles sein kann. Und damals, also es war für mich auch in den letzten zwei Jahren extrem spürbar, wie wichtig Freundschaften, insbesondere Freundinnenschaften jetzt für mich wichtig sind und wie normiert diese Beziehungen aber werden. Also einerseits nur schon, wie viele Freundschaften kannst du denn pflegen? Kannst du denn wirklich so viele Leute irgendwie als deine Freundinnen bezeichnen? Oder gibt es da nicht schon so einen gewissen Exklusivitätsanspruch? Genauso wie in Beziehungen, wie viele romantische Beziehungen darfst du jetzt haben? Beziehungsweise wie kommst du da zeitlich durch, etc.? Und so weiter, das beschäftigt mich enorm. Und und auch dort eben so kann, also das, was du ja beschreibst, diese Vereinzelung, das, also wie oft ich das gesehen habe bei Freundinnen, was du gesagt hast, dass sie sich dann so zurückziehen und in diese enorme Einsamkeit geraten. Nicht bei allen, das möchte ich wirklich betonen. Es gibt da sehr gesunde Beziehungen um mich und wo das nicht unbedingt so ist. Aber es ist etwas, was mich auch beschäftigt. So, wie viel sage ich dazu? Wo ist es auch ihre eigene Erfahrung, ich machte die ja auch selbst und wo ist es irgendwie aber auch ein Freundinnenakt zu sagen, du, vielleicht ist es nicht so gesund, dass du jetzt so viel nur noch in der Kleinfamilie bist. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch, oder? Dass ich dann frage, kommst du auch ans Fest? Und dann kommt so, nein, kann ich nicht. Und dann hast du mal da Lust, hast du dort? Und es kommt immer, ja, nein, mein Mann ist nicht zu Hause oder ich habe Stress oder das Kind ist krank und dann zieht sich, und ich habe großes Verständnis und dann zieht sich das aber über Jahre so hin. Und es würde mich wundern, wie was du dazu meinst, oder? In dieser Vereinzelung, ja, wie kann man die Frauen irgendwie da rausbekommen? Andererseits aber auch auch ein Akt der Selbstbestimmung ist, da reinzugehen.
Was mir dann noch als Zusatzsatz dazu eingefallen ist, ist einerseits, Menschen dann verschwinden in ihrer Paarbeziehung, aber andererseits dann auch, wenn man sie wieder sieht, dann immer nur immer nur gemeinsam. Also das kenne ich eben auch, dass dann man lädt jemanden oder man lädt eine Freundin irgendwie ein und sie kommt immer mit ihrem Freund und dann denkt man sich so, war eigentlich nicht so gedacht, so, ne? Also das kenne ich halt auch. Ich glaube, du hast gesagt Akt der Selbstbestimmung. Ich glaube, das stimmt nicht immer ganz. Also ich glaube, gerade wenn Kinder dann auch noch da sind, ist es ganz oft auch ein Akt der Fremdbestimmung, der uns vielleicht vorkommt wie ein Akt der Selbstbestimmung, weil halt eben so viel dieser Arbeit, die mit Kindern zu tun hat, so viel der Reproduktions- und Betreuungsarbeit eben auf den Schultern von Frauen lastet oder auf ihre Schultern geschmissen wird. Ja, das ist ja auch etwas, was nicht naturgegeben so ist, dass Frauen für alles verantwortlich sind, sobald Kinder da sind. Also ich glaube, dass diese Vereinzelung, wenn dann Kinder da sind, ist es, glaube ich, noch mal stärker. Aber dann ist es, glaube ich, auch durch das Bedingungsgefüge rundherum einfach so gegeben. Ja. Hm. Also ich glaube nicht, dass das immer ein Akt der Selbstbestimmung ist.
Ja. Aber es gibt ja schon die Frauen, die danach sagen, oder wie vielleicht, ja, ich möchte jetzt diese Zeit auch so verbringen. Ich möchte viele Zeit mit meinem Kind sein. Ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt noch sehr viele Freundinnenschaften zu pflegen.
Was mir so durch den Kopf geht, wenn ich habe jetzt viel auch euch zugehört. Und für mich ist die Basis auch die Selbstliebe. Mhm. Das ist wie die Basis für die Beziehungsformen, die ich eingehe. Und für mich war meine Trennung ein Akt aus Selbstliebe und auch ein Akt aus Liebe zu meinen Kindern. Mhm. Und ich glaube, meine Vision wäre, dass wir Beziehungen leben dürfen, wie wir wollen. Ich fände es auch spannend, noch ein bisschen mit dir über Romantik zu sprechen, über auch deine Definition von Romantik, weil ich mag Romantik. Ach, ich liebe, wenn was romantisch ist. Aber für mich kann auch etwas romantisch sein mit jemandem, mit dem ich irgendetwas erlebe, wo ich keine sexuelle Beziehung habe, zum Beispiel. Okay. Aber auch wenn ich mit jemandem Sexualität teile, kann es romantisch sein. Mhm. Und ich fände es spannend, darüber zu sprechen, ja, wie definierst du das? Oder was? Ich kann erahnen, worauf du hinaus willst. So diese ja, ganz klaren Bilder, die uns vorgegeben werden von klein auf, wie was nach was wir Frauen uns sehnen müssen.
Aha, das ja, ich weiß.
So jetzt, diese romantische Disney-Prinzessinnen-Ideen von der Prinz kommt und rettet mich und alles ist gut. Und trotzdem, ich habe dann immer so, ich finde zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau dann möchte in einem Prinzessinnenkleid heiraten, und das so richtig auch Selbstliebe macht und das so feiert, ich feiere es mit. Mhm. Weil das ist für mich so eine Freiheit drin. Also so ich merke auch, wenn ich merke, jemand verliebt sich und ist einfach mal weg vom Fenster, eine Freundin, die lange vielleicht unglücklich war, ja, sie verliebt sich in wen auch immer und sie meldet sich bei mir ein paar Monate nicht mehr. Hey, ich gönne ihr so. Weil ich finde das auch normal, das sind die Hormone im Spiel, der Sex ist gut und man geht einfach mal ab durch die Mitte. Und für mich ist zum Beispiel Liebe auch, dass ich dann diese Freundin, wenn sie wieder aus diesem Rausch irgendwie erwachen, dann auch wieder in Kontakt bin und es ist gut. Also ist mein Verständnis auch so, ich Freundinnenschaften pflege. Ich habe viele Freundinnen, die ich nicht so häufig sehe und ich weiß, ich habe das Vertrauen, wenn wir uns sehen, ist Liebe da, wenn wir uns nicht sehen, ist auch die Liebe da, weil wir sind sowieso verbunden. Weil ich hätte anders, gerade in den letzten 20 Jahren, seit ich Mutter bin, ich hätte anders teilweise Freundschaften gar nicht mehr pflegen können. Ich war so absorbiert durch die Care-Arbeit.
Ja, genau, das habe ich gemeint.
Und es sind wirklich diese Frauen geblieben oder auch hinzugekommen, die dieses Verständnis auch haben. Und darum habe ich, glaube ich, auch eine große Toleranz und ein großes Verständnis, wenn dann jemand mir absagt, warum auch immer. Was mir Mühe macht, ist, wenn ich merke, da passiert etwas, was einer Freundin von mir nicht mehr gut tut. Eben, sie verliert sich selbst. Also die Liebe zu ihr selbst ist in Gefahr. Ich weiß, ich könnte mir einen Gedanken folgen.
Ich kann dir sehr gut folgen. Ich glaube, ich sehe es an manchen Punkten einfach auch ein bisschen anders oder es ist für mich anders.
Ja, spannend.
Weil was ich so ein bisschen auch kritisch sehe, ist so diese Vorstellung, und das hat auch was mit der Überhöhung der romantischen Liebe zu tun, glaube ich. Ja. Also diese Vorstellung, dass die romantische Liebe ja etwas auch ist, woran man arbeitet. Ja, so, das ist immer so diese Idee, dass das ist was, worin man, also wo man investieren muss sozusagen, ja, auch in so einem kapitalistischen Sinne. Also man muss investieren, man muss Zeit investieren, man muss auch Geld investieren. Wenn es nicht gut geht, dann geht man in Paartherapie und so. Also das ist etwas, wo man ganz viel Energie und Zeit und möglicherweise auch Geld aufbringt, damit das funktioniert, weil es die wichtigste Beziehung ist, die man hat. Das ist ja die Vorstellung. Ne? Und ich finde halt, dass im Vergleich dazu Freundschaften echt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Ah, spannend, ja.
Und ich finde diese Idee, und das, ich glaube, die haben die meisten Menschen so, wenn ich mit Menschen spreche, dann kommt das meistens. Ich finde aber die Idee so ein bisschen schwierig, dass Freundschaften etwas sind, was so nebenbei läuft, wo man sich jetzt nicht aktiv drum bemühen muss. Und was
das meinte ich aber nicht. Das ist, finde ich, wichtig. Also ich sehe das, ich verstehe jetzt auch den Punkt, weil ich habe schon immer ganz viel in Beziehung investiert. Ja. Und zwar in Beziehungen unterschiedlicher Art. Es war jetzt auch nicht so, dass ich verheiratet war und ich war nur in dieser Ehe, sondern ich hatte schon immer, ich habe wirklich das Glück, vielleicht das auch mit der Weise, wie ich groß geworden bin, eben viele Menschen. und das Netz war immer schon hier und das Netz muss gepflegt werden. Aber in dieser Pflege gibt es Freiheiten. Aber ich investiere viel.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, ich verstehe den Punkt.
Aber ich finde schon sehr spannend, was du jetzt nochmals gesagt hast, Beatrice, ist ja diese Hierarchisierung der Beziehung.
Ja, genau.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also und ich stimme dem total zu, oder auch diese Erziehung dazu, sich nicht vollständig zu fühlen, wenn man keine romantische Beziehung hat, zum Beispiel. Oder
und das ist was, wozu Frauen viel mehr erzogen werden als Männer auch so.
Also das ist das so? Ja.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Das könnte ich jetzt irgendwie so nicht beurteilen. Nein, also bin ich unsicher, weil ich sehr viele Männer, gerade jetzt, ich bin jetzt 43, so um die 40 erlebe, wenn die nicht jetzt eine Ehefrau haben, ist das ein Defizit, oder? Also sie haben viele, das ist so, was ich auch oft erlebe, finde ich spannend, wir gehen zum Thema Männer, das finde ich jetzt spannend. Du machst ja auch Podcast mit einem Mann. Oder?
Ja.
Genau, da können wir dann noch drüber sprechen, weil ich finde das sehr spannend. Im Feminismus wir ja einerseits sehr oft sagen, ja, wir möchten nicht mehr so viel über die Männer sprechen, aber auch in der Vorbereitung auf heute haben wir uns gesagt, ja, vielleicht wärst du aber auch die richtige Gesprächspartnerin, darüber zu sprechen, okay. wieso wir doch noch mit den Männern sprechen sollen.
Okay, spannend.
Klammer zu. Genau, aber nein, finde ich, kann ich kurz einsteigen, weil ich finde, um mich haben sich sehr viele Frauen von ihren Ehemännern getrennt, um die 40, wenn die Kinder so ein bisschen so aus dem Gröbsten raus sind. Und die Männer sind so zurückgelassen häufig so. Und relativ verloren, scheinen sie mir. Und ihr oberstes, also bei den Männern sehe ich dann sehr fest, dieses Ziel, dieses oberste Ziel ist, eine neue Partnerin zu finden. Das ist so total wichtig, während ich dann sehe, dass die Frauen sehr oft sagen so, okay, weißt du was, ich finde es total gut, kann ich jetzt mal schnell durchatmen und ich gehe jetzt alleine Ferien machen und ich mache noch das und ach, ich treffe meine Freundinnen, das, was wir jetzt hier besprochen haben, ich solidarisiere mich mit anderen Frauen. Solidarisiere mich ja überhaupt mit anderen in ähnlichen Situationen. Genau. Aber zurück, ja, oder möchtest du da ergänzen?
Ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt zwischen so einer kulturellen Erzählung und der Realität. Ich glaube, so diese kulturelle und popkulturelle, dieses Narrativ ist, dass Frauen ganz dringend eine romantische Beziehung brauchen. Und zwar auch ganz klassisch, idealerweise mit einem Mann, so Paarbeziehung, monogam und so weiter. Das ist in ganz vielen so kulturellen Texten drin. Du hast schon die Disney-Prinzessinnen erzählt, wo ganz oft, ich habe eine Zeit lang mich auch wissenschaftlich mit Disney beschäftigt, deshalb bin ich da hängen geblieben dabei. Also da ist es eben so, dass die Disney-Prinzessin schon vorgestellt wird, mit einem Song, wo es meistens darum geht, dass sie irgendwie sich wohin sehen und wo sehen sie sich hin. Das wird dann meistens aufgelöst, als es geht eigentlich um die Beziehung zu einem Prinzen oder whatever. Und ich glaube, dass ganz viel an Weiblichkeit eben kulturell darüber konstruiert wird, dass man sich sehnt nach einer Beziehung, dass man eine Beziehung braucht, dass man, wenn man eine Beziehung hat, sie möglichst erhalten muss, möglichst viel eben investieren muss, damit man sie erhält, auch wenn die andere Person überhaupt nichts investiert. So. Genau. Also ich glaube, ganz viel Weiblichkeit wird konstituiert über, ich brauche einen Mann. Mhm. Ich bin bezogen auf einen Mann oder auf romantische Liebe. Mhm. Ja? Und währenddessen gibt es aber auch kulturell auch so diese Vorstellung vom irgendwie dem Single-Mann, der irgendwie ungebunden ist und frei bis hin ins hohe Alter. George Clooney war ja ganz lange so der Prototyp dafür.
Der einsame Wolf.
Genau, so dieser.
Mit seinem Hausschwein.
Der alte Junggeselle ist sozusagen ist ein cooler Typ und die alte Jungfer ist eher nicht so cool. Ne? Mhm. Also das meine ich damit. Das ist der kulturelle Text. Ja. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie es den Frauen geht, wenn sie Single sind und wie es den Männern geht, wenn sie Single sind oder wie es Männern und Frauen nach Scheidungen und Trennungen geht, dann sieht man, dass es die Männer viel mehr die romantische Beziehung zu Frauen jetzt auch im Konkreten brauchen als umgekehrt. Mhm. Ja.
Also auch gesundheitlich.
Genau, dass Frauen gesünder sind, wenn sie nicht verheiratet sind. Männer sind gesünder, wenn sie verheiratet sind mit Frauen. Weil sie dann jemanden haben, der sich um ihre Gesundheit kümmert auch, der möglicherweise sogar Arzttermine für sie ausmacht, der einfach das Ganze managt sozusagen. Ja. Also das liegt halt auch in der ganzen Care-Arbeit, die Männer auch für Frauen auch für Männer machen in Beziehungen. Mhm. Also ich glaube, wir haben da beide so ein bisschen recht, weil ich habe eben die Ebene der kulturellen Narration angesprochen und du hast die Realität angesprochen, die du siehst.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, es stimmt halt beides. Und es ist das, was spannender ist, dass es so eine Diskrepanz gibt, finde ich. Ne?
Ja, absolut.
Ja.
Jetzt überlege ich, welche Abzweigung wir nehmen. Was meinst du, Sarah?
Du willst eine Abzweigung nehmen?
Ja, wollen wir über die Männer sprechen mit der Beatrice? Oder weil ich sehe jetzt auch die Abzweigung in Richtung Gesundheit, psychische Gesundheit, weil das finde ich jetzt ja auch ein sehr spannender Punkt. Ja, die Männer sind
also
gesünder.
Also ja, Beatrice die patriarchale Belastungsstörung.
Kann ja auch.
Da bringen wir vielleicht die Männer
das
ja
Männer
auch noch.
Das
hat viel mit Männern zu tun. Yeah. Ich hatte tatsächlich in den letzten Monaten schmerzhaft erfahren, ich will nicht zu fest ins Detail gehen, aber ich habe schmerzhaft erfahren, wie ich von männlichen Ärzten nicht ernst genommen wurde. Und ich hatte wahnsinnig heftige Schmerzen und ich hätte sie mir ersparen können, wenn ich von Anfang an zu dieser Ärztin gegangen wäre, die ich dann Gott sei Dank gefunden habe, weil dank ihr waren meine Symptome innerhalb von 2 Wochen besser. Mhm. Das andere ging seit Monaten. Mhm. Nur so viel. Das ist die physische Gesundheit und du schreibst in deinem Buch aber viel über die psychische Gesundheit.
Mhm. Und beides hängt ja auch zusammen.
Genau.
Und auch die Art, wie man behandelt wird, hängt damit zusammen.
Genau. Ja. Das Buch ist 2022 erschienen.
2022,
genau.
Was hat dich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben mit diesem Titel und dich mit all, also du beschäftigst dich darin ja eben, der Untertitel ist Gesellschaft, Klasse und Psyche.
Geschlecht, Klasse und Psyche.
Ja, Geschlecht, Entschuldigung, Klasse und Psyche. Was hat dich dazu veranlasst, so tief in diese Themen, weil es geht sehr tief, das Buch, oder?
Ich habe mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und habe so kleinere Texte dazu geschrieben. Auf Social Media habe ich immer wieder dazu Posts gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, die Beschäftigung damit war natürlich schon vor dem Buch. Also so, es ist nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich will irgendein Buch schreiben und welches Thema könnte passen, sondern das war irgendwie schon ganz lange mein Thema, bevor ich das Buch geschrieben habe. Und zu dem Thema der psychischen Gesundheit bin ich eigentlich als Betroffene gekommen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass aus der Perspektive einer Frau, die doch sich sehr lange schon mit Feminismus beschäftigt, die sich mit gesellschaftlichen Machtstrukturen und Hierarchien beschäftigt, mit so den systemischen Bedingungen, in denen wir leben, dass es aus dieser Perspektive einiges über das Thema psychische Gesundheit zu sagen gibt, von dem ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte und den Eindruck hatte, das wurde so noch nicht gesagt oder überhaupt noch nicht gesagt. Und deshalb war es mir eben ein Anliegen, ein Buch zu schreiben, das sich mit diesen systemischen Bedingungen auseinandersetzt. Und deshalb heißt es auch patriarchale Belastungsstörung. Das ist natürlich eine Anspielung auf die posttraumatische Belastungsstörung, weil ich eben durch dieses Patriarchal im Titel schon so das System in den Mittelpunkt stellen wollte. Weil es mir eben darum geht, und ich muss dazu sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin auch keine Psychologin, ich bin keine Neurowissenschaftlerin. Ich bin sozusagen trainiert darin, mir strukturelle Gegebenheiten anzusehen und patriarchale Verhältnisse anzusehen und mir Machtverhältnisse anzusehen. Und ich wollte eben diesen Diskurs über psychische Gesundheit weg, so ein bisschen weg. Oder ich wollte eben nicht das so besprechen, wie es ganz oft besprochen wird, als es ist ein chemisches Ungleichgewicht in meinem Gehirn und ich bin halt einfach...
Ein individuelles Problem.
Nicht das individuelles Problem, ja. Sondern ich wollte eben schauen, was sind denn die Bedingungen, an denen wir krank werden, auch zumindest. Ich sage nicht, dass es keine biologischen Prädispositionen gibt oder dass jemand genetisch für irgendwas veranlagt ist oder dass es nicht auch irgendwie neurochemische Gegebenheiten geben kann, aber das ist eben nicht meine Expertise, sondern ich wollte eben auch sozusagen sagen, hier ist noch was anderes, worüber wir nicht sprechen, und das sind eben die systemischen Bedingungen.
Was du ja eindrücklich beschreibst, und das ist in der Schweiz ähnlich, ist, dass die Verschlimmerung des Zustands ja auch daher kommt, dass es nicht gleich eine Behandlung gibt. Also das heißt, du beschreibst in deinem Buch, dass es teilweise, glaube ich, in Österreich in 9 Monate oder noch länger geht.
Es ist total unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich.
Genau.
Also das heißt, du bemerkst, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut. Eben, du hast es selbst auch erlebt und suchst dir einen Therapieplatz.
Ich bin gerade wieder auf der Suche übrigens.
Ah ja?
Und
dann hast du gemerkt, also einfach ist das nicht. Mhm. Also gerade wenn es die Kasse übernehmen soll.
Genau, in Österreich ist es tatsächlich so, dass Psychotherapie nicht grundsätzlich eine Kassenleistung ist. 80% aller Therapieeinheiten in Österreich werden privat bezahlt. Und das ist halt für die meisten Leute einfach nicht leistbar. Also als ich das Buch geschrieben habe, war Psychotherapie auch noch günstiger als jetzt, weil wir hatten natürlich auch Inflation und so weiter. Ne? Also mittlerweile kostet so eine Psychotherapieeinheit zwischen 110 und 160 Euro. Wenn man das irgendwie einmal pro Woche macht, viermal sozusagen im Monat, dann kommt man schon für sehr viele Menschen auf eine ordentliche Summe, die eben für viele nicht leistbar ist und vor allem für Menschen, die es ganz dringend brauchen, oft nicht leistbar ist, weil natürlich so Dinge wie Armutsbetroffenheit ja auch Risikofaktoren sind. Also Menschen, die arm sind oder ärmer sind oder sozioökonomisch diskriminiert sind, sind natürlich auch überdurchschnittlich belastet psychisch, ja, und bräuchten eher eine Begleitung. So, ja, und können sich dann nicht leisten.
Das totale Zusammenspiel eben von Klasse und psychischer Gesundheit, weil einerseits psychische Krankheit, sage ich jetzt mal, also man könnte auch über diesen Begriff diskutieren, aber ich sage es mal jetzt so, einen in die Armut bringt oder umgekehrt die Armut ein Risikofaktor ist für eine psychische Erkrankung.
Genau, das ist dann ein Teufelskreis.
Und genau, das ist ein Teufelskreis. Die Situation in der Schweiz, also von den Zahlen her weiß ich es nicht ganz konkret, aber es gibt auch hier Psychotherapien, die von der Kasse anerkannt sind und welche, die nicht anerkannt sind.
Und wie viele Verfahren sind, also verschiedene Arten von Psychotherapie sind anerkannt in der Schweiz? Weil in Deutschland, glaube ich, sind es nur 3 oder 4 und in Österreich sind es...
Weiß ich nicht. Aber ich habe gestaunt über die Verfahrensanzahl von Österreich. Ich glaube, es sind weniger, würde ich sagen, in der Schweiz. Und es ist auch so, es gab jetzt vor 1-2 Jahren eine Veränderung, dass die Psychotherapeuten überhaupt über die Grundversicherung abrechnen können. Davor war es eine Zusatz, also über die Zusatzversicherung. Bei der Zusatzversicherung dass man kann ausgeschlossen werden oder gar
ist das
keine
eine private Krankenversicherung dann? Nee,
das ist wie, es heißt wirklich Zusatzversicherung und du bekommst eine Zusatzversicherung nur, wenn du genug gesund bist. Das heißt, einen großen Teil der Menschen haben gar kein Anrecht auf diese Art von Versicherung. Das hat sich jetzt zum Glück geändert, aber es gibt eine große Versorgungslücke, weil es gibt zu wenig Therapieangebote. Gerade in der Schweiz ist das ganz schwierig in der Kinder- und Jugendpsychologie und Psychiatrie.
Ja,
einen großen Notstand, wo ich von Eltern höre, sie warten teilweise Monate, wenn nicht auch ein Jahr oder länger auf einen Therapieplatz. Und wenn du magst, noch etwas dazu beschreiben, ich finde das, mir ist das so im Buch einfach wieder, ich kenne das ja auch aus persönlichen Erfahrungen von Menschen in meinem Umfeld, aber was es eben bedeutet oder was es vielleicht bedeuten würde, wenn es anders wäre, wenn die psychische Gesundheit gleich behandelt würde wie ein Armbruch. Du beschreibst das so schön. Magst du etwas dazu sagen?
Ich kann vielleicht beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man Hilfe sucht und sie nicht bekommt.
Genau, das meine ich.
Also bei mir war es eine Depression. Und da war es eben so, dass ich war damals Studentin. Also ich hätte mir auch gar nicht leisten können, eine Therapie privat zu bezahlen. Und ich habe halt versucht, einen Kassentherapieplatz zu kriegen, weil ich hatte zwar noch keine Diagnose, ich habe gewusst, irgendwas stimmt nicht. Also ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich war die ganze Zeit traurig und leer und einsam und es war einfach nicht gut. Hatte dann auch schon alle möglichen körperlichen Symptome. Und ich habe dann eben versucht, Therapie zu finden. Und das sieht so aus in Österreich, dass man dann wirklich einfach von Therapeutin zu Therapeutin anruft.
Das ist der Schweiz auch.
Ja.
Alleine das zu machen.
Kostet dich natürlich so viel Energie, oder wenn du schon
also
so
das, wunderbar bist. Also das finde ich schon, wenn es mir gut geht, schrecklich, wenn ich irgendwie 10 Leute am Tag anrufen muss. Also das alleine ist schon voll mühsam, wenn es mir gut geht, ja. Aber dann muss man sich das vorstellen, in einer depressiven Episode, wo man irgendwie vielleicht nicht mehr die Kraft hat, sich was zum Essen zu machen, muss man dann irgendwie drum telefonieren, ne? Und dann hört man von einer Person nach der nächsten, nee, ich habe keinen Platz, nee, ich kann Ihnen da leider nicht helfen, ich habe keine Kassenplätze, die sind schon aus. Ja, das Kontingent ist erschöpft. Das macht sehr viel mit einem, wenn man eh schon in einer Depression hängt. Also es ist, wie gesagt, auch schon im gesunden Zustand frustrierend ohne Ende. Ja. Aber wenn es einem gerade nicht gut geht, hört man immer wieder, man kann dir nicht helfen. Ja. Und eine Depression ist schon mal so, und ganz viele andere psychische Erkrankungen gehen auch mit einer Depression einher. Hat man schon mal grundsätzlich das Gefühl, es ist irgendwie alles hoffnungslos und man ist hilflos und es geht irgendwie nicht mehr weiter so. Und wenn du das dann ständig bestätigt kriegst von den Professionalistinnen, die du anrufst, ja, die dir dann sagen, nee, kann ich dir nicht helfen. So. Das ist halt richtig schlimm, ja. Und natürlich sind ganz viele dann total nett am Telefon und sagen, ich will da jetzt nicht über Therapeutinnen herziehen, so, ja. Aber die können natürlich auch nichts machen, weil die haben halt keine Plätze, ne.
Ja, und die geraten ja selber in diese pathologische Belastungsstörung, weil sie so überlastet sind, weil es, ja, genau.
Sind auch großteils Frauen.
Ja, genau, ja. Genau. Ja.
Das heißt, man wird ständig zurückgewiesen, man kriegt ständig bestätigt, man kann dir nicht helfen. Ja? Und das verstärkt natürlich dann auch noch die Symptomatik. Das war zumindest meine Erfahrung. Also es wurde dann immer schlimmer, dadurch, dass ich mir Hilfe gesucht habe. So. Und ich habe dann immer wieder, also ich bin dann immer wieder selber aus diesen depressiven Episoden raus. Dann ging es mir wieder ein bisschen besser, dann wurde es wieder schlimmer natürlich. Und es hat dann echt lange gedauert, bis ich einen Therapieplatz gefunden habe. Und es war dann echt so, dass es mir schon so schlecht ging. Also ich hatte dann echt eine Phase, wo ich dann auch extreme Angststörungen hatte, wo ich nichts mehr essen konnte, wo ich nicht mehr schlafen konnte, total viel abgenommen habe. Also ich war immer schon etwas dicker so. Ich hatte irgendwie 90 Kilo und dann hatte ich 50. So. Mhm. Also ich habe echt in ein paar Monaten total viel abgenommen, weil ich nichts mehr essen konnte. Und man hat dann einfach schon gesehen, es mir angesehen, dass es mir nicht gut geht. Ja, ich hatte natürlich dann auch Nährstoffmangel, mir sind die Haare ausgefallen. Also es war so... Es ging mir nicht gut.
Das war eigentlich ein Notfall.
Ja, genau. Ja. So. Und dann habe ich zufällig erfahren, dass es über die österreichische Hochschülerinnenschaft eben die Möglichkeit gibt, Gratis-Therapie, 10 Therapiestunden zu kriegen bei einem bestimmten Kontingent an Therapeutinnen. Und so bin ich dann zu meiner ersten Therapeutin gekommen. Aber es ist echt schon, also es ist schon sehr weit eskaliert bei mir. Und es war echt ein jahrelanger Prozess, weil ich immer wieder versucht habe, Therapie zu finden. Kostenlos eben, weil ich es mir nicht leisten hätte können. Und nie welche gefunden habe. Ja.
Also es tut mir extrem leid, dass du das so erlebt hast. Und also ich kenne das auch als Angehörige. Mit unterschiedlichen Menschen als Angehörige, also Kliniken keinen Platz zu bekommen oder keine Therapieplätze zu bekommen und zu sehen, dass es den Menschen immer, immer schlechter geht. Und das Beispiel eben mit dem Armbruch oder dem Beinbruch, man würde ja nie einen Menschen einfach mit einem Beinbruch im Bett liegen lassen, 9 Monate lang und nicht versorgen. Das wäre ja ein, also wenn wir uns vorstellen, dass irgendwie also bei den Kindern und Jugendlichen in der Schweiz sagt man, dass ungefähr 30% gefährdet sind, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Also man würde ja auch nicht 30% der Bevölkerung mit einem potenziellen Infekt unbehandelt im Bett liegen lassen. Ja. Wie erklärst du dir diese Unterversorgung? Also warum wird da nicht mehr gemacht, dass den Menschen mit psychischen Krisen, in depressiven Episoden, Angststörungen besser geht?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten in verschiedenen Komplexitätsstufen. Ich glaube, dass die Unterversorgung sehr viel mit der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu tun hat. Und dass die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen sehr viel auch mit tatsächlich einem neoliberalen, spätkapitalistischen System zu tun hat.
Kannst du das
Ja.
Ein bisschen ausführen.
Also das ist etwas, was ich in meinem Buch auch versucht habe zu beschreiben. So, und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen überrascht hat in der Recherche. Weil da kam dann plötzlich in einem Buch, das ich gelesen habe, raus, dass Menschen, die in großer sozioökonomischer in Systemen leben, wo es große sozioökonomische Ungleichheit gibt, also runtergebrochen eine große Schere zwischen Arm und Reich, ja, dass die eher dazu geneigt sind, sich selbst besser darzustellen als andere. Also das nennt man Self-Enhancement Bias. Das heißt, oder auch, die, wo es besonders wichtig ist, auch von sich selbst Überzeugungen zu haben, dass man in irgendwelchen Dingen besser ist als andere. Mhm. Also da geht es dann um so Sachen wie, es ist besonders wichtig, dass, oder ich glaube von mir selber, dass ich zu den besten Autofahrerinnen gehöre. Selbst solche lächerlichen Dinge, ja, sind in Gesellschaften mit größerer sozioökonomischer Ungleichheit größer ausgebildet als in Gesellschaften mit kleinerer sozioökonomischer Ungleichheit. Und in dem Buch, das ich gelesen habe von Pickett und Wilkinson, die sagen, dass das eben damit zu tun hat, dass wir in Gesellschaften, wo es eine größere Schere gibt, dass es wichtiger ist, dass wir sozusagen möglichst hoch oben auf dieser Leiter stehen, weil je weiter wir, also sobald wir so ein bisschen runtersteigen, geht es so nach unten, ja, und nicht vielleicht so ein bisschen, ja. Und dann ist es wichtiger, dass wir besser sind in allen möglichen Dingen, dann ist es aber auch wichtiger, dass es uns besser geht. Wir müssen stark und irgendwie resilient sein und wir müssen alles aushalten und nein, danke, mir geht's gut, so, ne? Und ich glaube, das habe ich gemeint mit neoliberaler Spätkapitalismus, so, wir müssen uns selbst als stark und selbst ermächtigt auch irgendwie, self-sufficient, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Wir müssen alles aus eigener Kraft schaffen so, und irgendwie nach außen irgendwie auch zeigen, dass wir das alles können. So. Und da passt natürlich die Idee einer psychischen Erkrankung oder auch psychischer Verletzbarkeit, das muss ja noch nicht mal eine Erkrankung sein, das passt dann nicht so gut ins Bild. Ja.
Also das Stigma ist dann, du bist zu schwach oder genau. Du machst zu wenig, dass es dir gut geht und du bist selbst schuld.
Genau,
so.
Genau. Man darf keine Schwäche zeigen.
Und das ist eigentlich ähnlich wie in dem Buch, das im April von dir erscheint, auch wo es um die Hierarchisierung der Liebe geht, geht es hier auch sehr stark um Hierarchien, oder? Also wenn du ja eine Leiter beschreibst und dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es immer darum geht, wer ist besser als ich, wer steht oben an mir, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Geld, wer ist psychisch gesunder, wer ist schneller und besser im Sport und schöner etc. So. Ja, und das macht dann schlussendlich eine Gesellschaft in dem Sinn auch kränker, könnte man das so sagen?
Ja, das ist auch ein spannender Befund, dass Gesellschaften, dass es nicht nur so ist, wenn man sich jetzt wieder diese Leiter vorstellt sozusagen, das kann man Gesundheit echt auch so entlang des Einkommens irgendwie feststellen. Also die sozusagen über uns stehen, ja, mit mehr Einkommen, sind gesünder als die unter uns stehen. Das ist echt so eine Linie, die sich durch Gesellschaften durchzieht. Aber was dann noch dazu kommt ist, also die ärmeren Menschen sind kränker, gesündere, ärmere Menschen sind kränker, reichere Menschen sind gesünder. So. Das kann man so runterbrechen. Das ist vielleicht jetzt auch nicht sonderlich überraschend, weil ärmere Menschen auch eher belastet sind, sich vielleicht nicht so gute medizinische Versorgung leisten können. Also da spielt einiges rein. Aber was man auch feststellen kann, ist, in Gesellschaften mit geringerer sozioökonomischer Ungleichheit sind alle gesünder. Also reiche Menschen in gleicheren Gesellschaften sind gesünder als reiche Menschen in ungleicheren Gesellschaften.
Genau. Also das heißt auch, das ist ja spannend, weil es geht ja immer darum, was haben dann alle davon, wenn sich es verändern würde und nicht nur die quasi die Betroffenen oder die Ärmsten.
Das wäre so ein gesundheitliches ein Vorteil von dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Richtig,
ja, welches du ja auch
vertrittst.
Ja. Genau. Ja.
Also das würde dann mehr Gleichheit schaffen. So.
Genau, ja. Und das Argument in dem Buch von Pickett und Wilkinson ist auch, dass eben diese Gleichheit, diese größere Gleichheit oder die Verringerung des Gefälles sozusagen auch einfach Stress rausnimmt für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Auch für die weiter oben auf der Leiter sind, weil die nicht so einen Stress haben, dass sie möglicherweise absteigen.
Ja.
So, das ist der Grund dahinter.
Das ist spannend. Ich habe nochmal eine Kolumne geschrieben, keine Powerfrau. Und ich habe in dieser Kolumne beschrieben, wie mir das Eingeimpfte, du bist eine Powerfrau, zu einer meiner grössten Falle wurde. Ja. weil ich wurde Mutter von einem Kind mit Behinderung und ich bin ja eine Powerfrau. Mhm. Und da muss ich das schaffen. Mhm. Und alleine schaffen. Mhm. Und ich gehe nicht irgendwie und sage, ich bin traurig oder ich bin verletzlich oder ich bin zerbrechlich, sondern ich bin stark. Mhm. Und du beschreibst ja in deinem Buch auch, wie schambehaftet das Thema ist, eben sich Hilfe zu suchen. Und mir ist es immer wichtig, auch da in diesem Format auch Mut zu machen und zu stärken. Und mir begegnen so viele Frauen, die sagen, ja, aber ich muss doch schaffen. Und wenn ich jetzt in eine Psychotherapie gehe oder wenn ich zum Beispiel auch mal eine Zeit lang Psychopharmaka nehme, dann stimmt ja was nicht mit mir. Mhm. Ich bin dann zu wenig stark. Ich habe auch da wieder, wie bei der Ehe, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Wo Frauen zerbrechen an diesem Bild, das, welches du auch beschreibst, eben das alles aus eigener Kraft schaffen zu müssen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wenn du jetzt so im Wissen, dass viele Frauen vielleicht zuhören, die ja vielleicht manchmal auch diese Scham spüren oder die Schuld, etwas nicht zu schaffen oder dass sie merken, sie brauchen Hilfe, aber sich nicht getrauen. Magst du da was mitgeben? So aus deiner Haltung raus.
Ich würde gerne zwei Sachen mitgeben. Mhm. Das eine ist, dass psychische Erkrankung, psychische Belastung, egal in welcher Größenordnung jetzt, ist ein ganz normaler Teil der menschlichen Erfahrung. Das ist nicht etwas, was einen irgendwie absondert von anderen. Es ist nichts, was einem anders macht. Es ist etwas, was Mensch, das gehört zum Menschsein dazu. Genauso wie es dazu gehört, dass ich mir mal einen Fuß verstauche oder mal irgendwie Schnupfen habe oder was weiß ich alles. Ja, eine Skoliose habe, Diabetes, whatever it is. Ja, chronische Sachen, akute Sachen. Wir alle wissen, wir können körperlich erkranken. Ja, wir alle haben unsere Wehwehchen, ja, vielleicht schwerere Erkrankungen, wir alle wissen, dass wir auch so vulnerabel sind, dass wir vielleicht mal ganz schwer erkranken oder dass wir sterben an einer Erkrankung. Das ist uns allen klar. Und wir würden jetzt nicht zu jemandem sagen, der, weiß ich nicht, Diabetes hat oder jemand, der eine Durchfallerkrankung hat, naja, jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist irgendwie ganz komisch, dass du das hast, weil ich würde sowas ja nie haben. So, das ist ja absurd, weil wir alle sind vulnerabel. Ja? Mhm. Und was mir ganz wichtig ist, ist auch immer zu vermitteln, dass wir auch auf psychischer Ebene alle bedürftig sind. Ja? Also wir sind als Menschen grundsätzlich bedürftig und wir sind vulnerabel und es kann uns allen passieren. Also wir sind alle auch belastet bis zu einem gewissen Grad. Ja? Manche mehr als andere. Das hat auch mit den Gegebenheiten zu tun, in denen wir leben. Das hat auch viel damit zu tun, welches Geschlecht wir haben zum Beispiel und ob wir in einem patriarchalen System leben oder nicht. Dass wir alle belastet sind und dass es manchmal einfach so schlimm wird, dass wir auch Krankheiten ausbilden und dass das völlig normal ist. Und nur dann, wenn uns das allen klar ist, dass das normal ist, kann sich auch, glaube ich, auf politischer Ebene was tun, auch in der Versorgung, weil dann können PolitikerInnen nicht mehr sagen, das interessiert mich nicht, weil das geht ja niemandem was an. Weil wenn ich weiß, dass in meiner Stadt gibt's, weiß ich nicht, keine Zahnärztinnen mehr, ja, dann weiß ich, dass ich ein Problem habe und wir alle ein Problem haben, weil dann können wir nicht mehr irgendwie zum Zahnarzt gehen. Mhm. Wenn es keine Psychotherapie-Kassenplätze gibt, regt das die wenigsten Leute auf, weil alle glauben, es hat nichts mit ihnen zu tun. Und das stimmt nicht, das hat mit uns allen zu tun. Ja, wir sind alle davon betroffen. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und es ist völlig normal. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, und das bringt uns so ein bisschen zurück zum Beginn des Gespräches, was wir haben als Menschen ist Beziehung. Was wir haben, ist einander sozusagen, ja, auch die Gemeinschaft, die so enorm wichtig ist, auch für unser psychisches Wohlbefinden. Wir können füreinander da sein. So. Also wir...
Ich finde das gerade Tränen. Ja. Und ich glaube, ich würde es mega so, gerne so stehen lassen. Wie, ich jetzt schon etwas sagen? Ich kann gar nicht mehr sagen, ich habe gerade Tränen.
Ja, doch, ich möchte noch was sagen, weil ich einfach auch immer wieder gerne über Lösungen spreche. Ja. Und ich bin dir so dankbar, dass du zum Abschluss diesen Bogen spannst zum Anfang und darüber und dazu dann auch wie Lösungen bringst, die wir jetzt zur Verfügung haben, weil ich glaube, dass auch dieser Podcast von der Frauenzentrale Zürich ist und wir sprechen viel über Frauen und über Feminismus und wir sprechen viel über Probleme, Diskriminierung und was schwer ist darin. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir das benennen und dass wir das dafür kämpfen und laut werden, dass sich diese Dinge ändern. Mhm. Und finde es gleichzeitig unglaublich wichtig, dass wir nicht darin erschöpfen, dass wir nicht psychisch krank werden aus Hoffnungslosigkeit und dass wir uns daran erinnern, dass Feminismus, Frauensolidarität, Beziehungen, die du angesprochen jetzt hast, dass das Freude macht und dass das auch sehr viel Kraft darin ist und dass wir das ist, was wir jetzt auch machen können.
Genau, ja.
Und dass wir in gewisser Weise darin oder dort uns dem System entziehen können, wo wir den Handlungsspielraum haben, weil wir so oft ja ausgeliefert sind. Wir sind ausgeliefert, dass wir Erwerbstätigkeit machen müssen, um die hohen Mieten zu bezahlen. Wir sind in der Care-Arbeit eingebunden. Du kannst einer Frau noch lange dann sagen, mach das nicht. Aber wenn es um das Leben des Kindes geht, und so weiter.
Oder um die alten Eltern oder so.
Genau,
ja.
Oder steige aus dieser toxischen Beziehung aus, aber vielleicht ist es einfach im Moment nicht möglich. Aber das ist das, was du hast, das ist diese Ressource von Beziehungen, von Freundinnenschaften. Und auch wenn die nicht da sind, es passiert so vieles, ich beobachte das jetzt an so vielen Orten, wo sich das irgendwie verändert. Und ich glaube, ja, das ist einfach unsere einzige Möglichkeit im Moment.
Ja.
So.
Ja. Aufeinander aufpassen.
Genau, aufeinander aufpassen. Danke vielmals, Beatrice, warst du hier.
Vielen Dank
für das schöne
Gespräch, welches mich zu Tränen gerührt hat. Wie das schön.
Das ist doch schön.
Mhm. Ich finde das auch so wichtig. Ich habe letztens mit meinem jüngeren Sohn darüber gesprochen, über berührbar zu bleiben.
Ach ja.
Und ich glaube,
ist eine besondere Herausforderung. Ganz
ja,
oft.
Und es ist auch ein Geschenk, wenn man berührbar bleibt. Und ich sehe es aber auch als Aufgabe. Es hat für mich viel mit Liebe zu tun. Ja. Vielen Dank euch.
Ja, danke euch.
Danke.
Das war voll schön.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.